Hallo und herzlich willkommen zum New Social Economy Podcast. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Wir haben heute Thomas Üben zu Gast.
Servus aus München.
Thomas Üben ist als geschäftsführender Vorstand für die strategische und operative Ausrichtung des Vereins Dein Nachbar e.V. zuständig. Er ist eigentlich studierter Betriebswirt, kommt aus der Logistik und dem Supply Chain Management und hat eine sehr lange Karriere in dieser Branche hinter sich und sitzt jetzt hier bei uns. Sehr schön, dass wir dich begrüßen können, Thomas.
Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Thomas, mein Nachbar e.V. heißt ihr. Und ich habe mir das ein bisschen angeguckt, so genau verstanden habe ich es vermutlich nicht. Ihr macht so eine Art Nachbarschaftshilfe. Und ich habe mich jetzt vor ein paar Wochen hier in Hamburg bei nebenan.de angemeldet. Wo ist der Unterschied zu diesem Nachbarschaftsnetzwerk, zu dem, was ihr macht?
Also ich denke mal, dass nebenan.de eher eine Plattform ist, auf der Menschen zueinander finden. Nämlich Menschen, die irgendwelche Sachen oder auch Leistungen anbieten und andere, die das benötigen. Das fängt mit der Bohrmaschine an und geht dann eben auch mittlerweile dank Corona auch über Einkaufshilfen zu anderen Tätigkeiten. Bei uns geht es eher darum, dass wir die Versorgungslücke, die ja auf uns alle zukommt, verkleinern möchten. Und das geht nur durch geschulte ehrenamtliche Helfer, die von Fachkräften angeleitet werden, um einen großen Beitrag zur Versorgung von hilfs- und pflegebedürftigen Menschen zu leisten und vor allem auch um pflegende Angehörige zu entlasten.
Was genau bedeutet die Versorgungslücke, die auf uns zukommt? Was meinst du damit?
Also wenn man sich mal anschaut, wo wir herkommen im Bereich der Pflege, dann haben wir uns das erste Mal seit 2014 damit auseinandergesetzt. Damals gab es noch 2,6 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Und in der Zwischenzeit prognostiziert das Bundesgesundheitsministerium 4,9 Millionen Pflegebedürftige für das Jahr 2030. Das heißt, wir haben hier einen Anstieg von 90% knapp zu verzeichnen. Und das sind ja nur die Pflegebedürftigen. Hierzu kommen nochmal rund 8 Millionen hilfsbedürftige Senioren, die zwar noch keinen Pflegegrad haben, aber auf Unterstützung im Alltag angewiesen sind. Und dementsprechend müssen wir uns darauf einstellen, dass jeder siebte Bürger in den nächsten 10 Jahren auf Unterstützung im Alltag angewiesen sein wird. Und das ist natürlich eine extreme Zunahme. Und gleichzeitig schätzt die Friedrich-Ebert-Stiftung 500.000 fehlende Pflegefachkräfte. Das ist eine wahnsinnig große Versorgungslücke, die sich hier auftut und von der spricht.
Das ist wirklich, die Zahlen sind super beeindruckend. Aber irgendwie sind sie auch abstrakte Zahlen. Also ich muss sagen, ich habe auch eine persönliche Betroffenheit, weil meine Mutter ist vor 2 Jahren, damals war sie 88, leicht gestürzt. Sie hatte keinen Bruch, aber sehr, sehr starke Schmerzen und war mobilitätseingeschränkt. Und ich habe mich dann um sie gekümmert, weil sie hatte bis dahin ihr Haus im Grunde komplett allein bewirtschaftet und das ging dann mit einem Schlag nicht mehr. Dann hatte ich so einen Gang durch die Institution. Das hat mich sehr geprägt. Das ging von Ärztebesuchen und geht über Beantragung, Pflegegrad und so weiter hinaus. Also ich war monatelang beschäftigt und meine Mutter wäre, das ist mir nachher dann so richtig bewusst geworden, die wäre aufgeschmissen gewesen ohne mich. Es gibt zwar die Sozialpflegedienste, das haben wir auch probiert, die sind aber auch hoffnungslos überlastet. Einen Antrag auf Heimpflege hätte sie nicht stellen können, ohne das privat zu machen. Der Pflegegrad war nicht da, also meine Mutter wäre komplett aufgeschmissen gewesen und das hat mich doch echt, muss ich sagen, ziemlich geprägt. Und insofern finde ich das ganz toll, was ihr macht, auch wenn ich es noch nicht genau verstanden habe, weil wie funktioniert das denn? Also wenn wir mal so einen Fall nehmen, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, eine alte Dame stürzt und der Sohn ist nicht da oder lebt nicht mehr oder lebt im Ausland und sie kommt in so eine Situation, wo sie wirklich von einem Tag auf den anderen in so ein Loch reinrutscht. Wie könnt ihr da helfen? Was ist dann der Unterschied? Was ist der Mehrwert, den ihr dann liefert, gegenüber dem jetzigen System?
Da käme jetzt zunächst mal unsere Fachstelle für pflegende Angehörige zum Tragen. Das ist eine Seniore, sehr erfahrene Pflegefachkraft, die sowohl Erfahrung aus dem stationären und auch aus dem ambulanten Bereich hat und die pflegende Angehörige kostenfrei berät. Und so wie es dir geht, so geht es eben ganz, ganz vielen, dass Menschen von heute auf morgen mit einer Pflegesituation was heißt vertraut werden. Also sie müssen sich halt mit der Pflegesituation auseinandersetzen.
Konfrontiert werden.
Und konfrontiert, genau. Und die wenigsten von uns haben ja den Pflegeberuf erlernt. Das heißt, du kannst nicht innerhalb von ein paar Stunden oder Tagen dir all das Wissen aneignen, was Pflegefachkräfte innerhalb von 3 Jahren und dann während ihrer Berufserfahrung aufgesaugt haben. Und dafür stellen wir eben diese Fachkräfte genau den Angehörigen zur Seite. Das heißt, hier hast du dann eine Kraft, mit der du die verschiedenen Möglichkeiten des Pflegesettings besprechen kannst, die dich berät, die dir Unterstützung gibt bei der Beantragung von Pflegegraden oder auch sonstigen, die dir Informationen verschafft, was bietet denn so ein Arbeitgeber eigentlich, sodass du eben die Situationen auch oder die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf auf die Reihe bekommst. Sie berät dich rund um die verschiedensten Unterstützungsmöglichkeiten, angefangen von professionellen Diensten bis hin eben zu Entlastungsnetzwerken, all sowas. Und vor allem betreut sie dich eben über den gesamten Zeitraum der Pflegesituation. Das heißt, die psychosoziale Begleitung steht hier eigentlich im Vordergrund. Du hast immer einen Profi an der Seite. So, und dann sorgt sie natürlich für die Entlastung. Das heißt, sie organisiert dann Unterstützungsleistungen, so dass du als pflegender Angehöriger einen Freiraum hast und dich auch um deine Sachen kümmern kannst.
Ich finde das ganz interessant und natürlich erschließt sich die Notwendigkeit sofort. Was ich mich jetzt nur gefragt habe, das klingt wie ein Problem. Also A, ist das ja was die gesamte Gesellschaft betrifft und jetzt alle Generationen über der Generation Z, sage ich mal. Und gleichzeitig frage ich mich jetzt, warum es dafür ein Verein braucht. Gibt's also springt ihr da ein, wo der Staat nicht mehr weiterkommt? Oder ist das was man eigentlich privat organisieren müsste, deiner Meinung nach? Wie positioniert ihr euch und wie bewertest du das und dass es euch gibt?
Eigentlich basiert unser Konzept ja komplett auf der Arbeitsteilung, auf einer stringenten Arbeitsteilung, da ist ja die Personalerin wieder, ja, zwischen den Pflegefachkräften und den Laienhelfern. Das müssen wir einfach vorantreiben, weil wenn 500.000 Fachkräfte fehlen, dann müssen sich ja die Verbleibenden auf das fokussieren, was sie tatsächlich gelernt haben und was halt nur den Fachkräften vorbehalten ist. Und die anderen Tätigkeiten, nämlich dieses Caretaking, ja, das verteilen wir auf ganz viele, viele Schultern. Und das ist das Besondere an unserem Konzept, dass wir eben dann dafür Sorge tragen, dass es für den Einzelnen nicht zur Belastung wird, dieses Engagement, sondern zur Bereicherung. Und das wiederum schaffen wir eben durch diese passgenauen Einsatzvermittlungen, die du dann eben auf die per App bekommst, ja, diese Einsatzanfragen, und die bekommst du nur, wenn das zu 100% auf dein Profil passt. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, ist ja super, das ist genau das, was ich machen möchte. Oder du sagst, hey, eigentlich schon, aber nee, habe jetzt keine Lust mehr, und drückst es weg. Und das ist auch ein völlig normaler Prozess bei uns, dass du das wegdrücken kannst. Und wir trotzdem, also trotz all dieser Freiwilligkeit, es schaffen, durch die Engmaschigkeit des Netzwerkes die Versorgung sicherzustellen, weil es eben so attraktiv ist. Wenn du nur das nur für das angesprochen wirst, was du gerne tust, dann bist du auch sehr gerne bereit, dich da eben einzutragen. Ja? Weil du ja nicht belästigt wirst für irgendwas, sondern du kriegst es nur offeriert und du kannst es wegschieben ohne irgendwas, völlig okay. Oder du kannst sagen, hey, super, das mache ich jetzt. Und auf diesen Mechanismus beruht unser System. Und das Ganze wird dann eben flankiert durch die Fachkräfte, die zum einen mal die Klientenaufnahmen machen, auch die Helferaufnahmen und die dann quasi das System nutzen, um das zusammenzubringen.
Welche logistischen Herausforderungen begegnen euch denn dabei?
Naja, also letztendlich geht es ja darum, und das ist auch unsere Vision, dass man hilfsbedürftige Senioren innerhalb von 24 Stunden die Hilfe angedeiht, die sie gerade benötigen. Ja? Also so wie in der Logistik eben auch. Ja? Wenn du ein Buch bestellst, dann kriegst du das, egal wo du wohnst, innerhalb von 24 Stunden an die Haustür geliefert. Und das ist im ländlichen Bereich genauso wie im städtischen. Da gibt es einfach Service-Level-Agreements, die werden eingehalten, dann bekommst du das, was du brauchst.
Das mit der Logistik, dem Beispiel, finde ich ganz anschaulich. Das kann ich auch gut verstehen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, nach dem, was ich da selbst erlebt habe, dass da, sagen wir mal, Raum für Optimierung ist auch, ja, bei den Organisationen, was IT und Management der Einsätze und so weiter betrifft. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, meine Mutter hat dann verschiedene Pflegerinnen gehabt und ich habe eben auch gemerkt, wie wichtig ein guter persönlicher Draht ist. Und das ist eben keine Frage der Logistik, sondern das ist eine Frage des Menschen dahinter. Und das sozusagen auch der Vorteil einer Chefin von der Diakonie, die mit meiner Mutter dort ein Gespräch geführt hat, auch sagen konnte, ich habe das Gefühl, die und die Pflegerin, die könnte gut zu Ihnen passen. Und dafür hat sie sozusagen dieses persönliche Gespräch dort geführt und diese Einschätzung dann aufgrund der persönlichen Kenntnis getroffen. Wie kriegt ihr das denn in den Griff, damit dann nicht so eine anonyme Maschinenzuordnung erfolgt?
Ja, also ich bin da völlig bei dir, das ist notwendig. Und unsere Maschine, die greift vorher. Das heißt, die macht quasi ein Matching aus den Bedarfen und aus den Helferprofilen. Du musst dir das so vorstellen, dass wir jeden Helfer sehr strukturiert erfassen oder der kann sich auch selbst bei uns im System registrieren und dann sein Profil anlegen. Das heißt, der hinterlegt, welche Tätigkeiten möchte ich denn machen und welche nicht. Zu welchen Zeitfenstern bin ich eigentlich verfügbar? In welchem geografischen Rahmen möchte ich tätig werden? Und wie viele Stunden möchte ich einbringen und was sind meine Interessen und meine Qualifikationen? Mhm. Und wenn jetzt die Fachkraft, das ist bei uns auch so und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass eine Fachkraft eben rausgeht, den Hilfebedarf vor Ort evaluiert und auch einschätzt, ist es überhaupt was fürs Ehrenamt oder nicht? Brauche ich einen zusätzlichen Dienst noch dazu, der auf irgendwas spezialisierter ist oder so? Ja, und dann den Bedarf auch genauso strukturiert erfasst. Und jetzt gibt's eben Matching zwischen den beiden Profilen und dann kommen nur die raus, auf die diese Hard Facts passen würden.
Okay.
Ja, also nur wenn es da einen hundertprozentigen Match gibt zu diesen Kriterien, dann werden diese Helfer eben per App oder auch SMS kontaktiert, haben sie Zeit und Lust, diesen Einsatz zu übernehmen.
Und dann? Ja. Und dann melden sich 10 oder 5 oder 2?
Genau. Ja, und dann obliegt es der Fachkraft aus dieser Shortlist, wenn man so will, die Personen auszusuchen, die sie ja auch A, selber kennt, B, sieht sie, wie ist denn die Auslastung von diesen Helfern und C, sieht sie, wie ist die Bewertung und gibt es einen präferierten Helfer. Ja? Und basierend aus diesen Kriterien sucht sie dann jemanden aus und stellt den natürlich auch bei der Hilfebedürftigen vor.
Okay.
Ja, also das heißt, die Technik macht bei uns quasi das Grobe, weil du kannst dir ja, wenn du hunderte von Helfern hast, kannst du dir ja nicht merken, wer wann Zeit hat und in welchem Gebiet tätig werden möchte und welche Tätigkeiten nicht machen möchte. Das macht bei uns das System Und dann kommt natürlich die Soft-Faktoren mit ins Spiel, so dass eben die Koordinatorin dann eben jemanden auch basierend aus denen auswählt, aber eben nur aus der Shortlist und nicht aus der Longlist.
Ich will jetzt nochmal nachfragen, weil ich mich ein bisschen schwer tue. Ich habe bisher nie wirklich mit dem Thema Pflege zu tun gehabt. Ich glaube, das geht vielen in meiner Generation so. Ich frage wirklich ganz unvoreingenommen, weil ich dieses ganze System nicht richtig verstehe. Wie finanziert ihr euch zum Beispiel? Wie funktioniert das alles? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
Das ist in der Tat schwierig. Vor allem die große Schwierigkeit ist eben die Anschubfinanzierung von so einer Niederlassung zu finanzieren. Da ist halt die Organisationsform, die wir gewählt haben, des gemeinnützigen Vereines, denkbar schlecht, weil du halt keine normalen Kredite bekommst und weil natürlich auch die Investoren da wenig Interesse dran haben. Letztendlich, mittelfristig, finanziert sich so eine Niederlassung durch die Differenz der Einnahmen und der Ausgaben. Das heißt, wir rechnen genauso wie eine Diakonie eben auch mit den Kassen ab. Selbstzahler bekommen bei uns einen besseren Preis. Und auf der anderen Seite haben wir eben Auslagen für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Helfer und natürlich unsere Fachkräfte und die Räumlichkeiten und so weiter und so fort.
Okay, also wenn ich da so zuhöre, Thomas, dann habe ich das Gefühl, das ist ein echter Management-Job. Und du kommst ja auch auf Management, du hast ja auch viele Jahre lang in der Logistikbranche im Management gearbeitet. Fühlst du dich eigentlich mehr als Manager oder mehr als Sozialarbeiter?
Also ich fühle mich mehr als Manager habe Angestellte, die eben aus dem Bereich des Sozialarbeitertums kommen.
Ja.
Aber das Netzwerkmanagement, das ist wirklich eine reine Managementaufgabe und auch natürlich die Logistik, die Digitalisierung, dann das ganze Riesenfinanzthema, Personalthemen, die wir haben, das sind ja alles reine Managementaufgaben.
Jetzt frage ich mich schon, warum du dir das eigentlich antust. Weil wenn das überwiegend Managementaufgaben sind, dann könntest du doch an für sich in der Logistikbranche oder von mir aus auch gerne woanders, wo du das Wissen einsetzen kannst, anwenden. Du hättest weniger Geldnot. Du könntest dein Wissen vielleicht noch effektiver einbringen. Was treibt dich an, genau das zu tun, was du jetzt tust?
Und das ist genau der Punkt, ja. Also das Wissen aus anderen Bereichen in diesen sozialen Bereich einzubringen, das ist das, was es ausmacht, glaube ich. Wie gesagt, wir steuern auf eine wahnsinnig große Versorgungslücke zu. Und was wir damals 2014, als wir uns das erste Mal Gedanken dazu gemacht haben, sehr schnell gesehen haben, ist, dass man eben mit logistischen Ansätzen und der Digitalisierung hier einen brutalen Hebel hat diese Versorgungslücke sehr signifikant verkleinern kann. Und das heißt, uns war bewusst, dass wir eine Lösung parat haben für dieses Problem und sind jetzt eben angestachelt von der Möglichkeit, die auch umzusetzen. Und das haben wir ja auch schon bewiesen, weil wir in München mittlerweile seit 5 Jahren sehr gut etabliert sind, weil wir verschiedenste Preise gewinnen von renommierten Politikern und auch Verbänden aus dem Gesundheitswesen. Und jetzt geht's halt um die Skalierung des Ganzen. Und da, wie gesagt, sind wir halt auf der Suche nach Kooperationspartnern.
Ich wollte jetzt mal fragen, es klingt ein bisschen wie so ein klassisches Startup. Würdest du das unterschreiben?
Ja, ich denke schon. Also das sind ja letztendlich zwei Startups. Das eine ist eben ein soziales, also eine NGO. Dein Nachbar, das ist die Organisationseinheit, die die Leistungen erbringt. Und dann haben wir noch die Helferportal GmbH und KKG. Das ist die Organisation, die die Software entwickelt und auch vermarktet und auch als Beratungsgesellschaft für Kommunen und andere Organisationen fungiert.
Und du hast jetzt das Problem, dass dieses Startup oder diese beiden Startups zusammen lösen, ja sehr gut erklärt. Wir steuern auf so einen ganz klaren Versorgungsnotstand hin. Aber du hast in deiner Zeit, in der du Logistik und Supply Chain Management gemacht hast, also ich weiß gar nicht, hattest du das auf dem Schirm oder kam das später? Mich interessiert vor allem dieser Switch, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich gehe raus unterbreche in Anführungszeichen und verändere meine Karriere und mache etwas völlig anderes. Ich weiß nicht, ob Versorgungsnotstand der Fokus war in der Zeit, in der du als Logistikmanager gearbeitet hast. Aber ich habe jetzt einfach mal angenommen, dass es nicht so war.
Und, war das irgendein bestimmtes Erlebnis, was dann zum Umlegen dieses Schalters geführt hat, raus aus der Supply Chain Industrie? Du warst ja auch international viel unterwegs, ne?
Ja, also ich war ja früher schon auch sehr stark im sozialen Bereich unterwegs. Also ich bin mit 16 habe ich angefangen, Rettungsdienst zu fahren, habe dann die Ausbildung als Rettungsassistent gemacht. Ich war in der humanitären Hilfe tätig und bin auch über die humanitäre Hilfe übrigens in die Logistik gekommen. Also seit der Ruanda-Krise mache ich eigentlich Logistik, wobei ich danach eben dann die Seiten gewechselt habe und für sehr renommierte Speditions- und Logistikunternehmen eben tätig war. Und dann war es aber tatsächlich, der Auslöser war tatsächlich eben die Auseinandersetzung mit der Demografie und mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Versorgungssituation der Senioren. Und da war es dann für uns klar, dass wir da in diesem Bereich einfach was machen müssen. Und wenn du meinst, dass du den Werkzeugkoffer da bestmöglichst gefüllt hast, dann machst es halt, wenn du dich da einbringen möchtest.
Ja, jetzt hast du ja deinen Werkzeugkoffer mit diesem mit dem Management des sozialen Notstandsthemas, würde ich fast sagen, zu tun. Ne? Also da rollt wirklich ein Notstand auf uns zu. Ja, also wenn ich dir mal die hypothetische Frage stelle, wenn du mit dem Wissen, was du jetzt hast, was ihr in diesen 5 Jahren an Wissen euch angeeignet habt und was du mit diesem Werkzeugkasten der letzten 5 Jahre zurückgehen würdest in deine Management-Jobs, was würdest du anders machen, als du es damals gemacht hast?
Also ich denke, dass man als Sozialunternehmer tatsächlich gefordert ist, höhere Risiken einzugehen, als wie man das so als Angestellter tut. Ja, also und
ja gut, das hat ja Unternehmertum ja generell so an sich. Wo ist der Unterschied zum?
Ja, aber dass man das dann eben auch umsetzt, ja, dass du halt für deine Marketingbudgets kämpfst, weil du brauchst sie einfach, dass du für die Innovationen kämpfst innerhalb der Firma und sie umsetzt. Das konnte ich bei dem großen Speditions- und Logistikunternehmen immer machen, weil wir auch einen CEO hatten, der genau das gefördert hat. Aber in anderen Unternehmen war das eben nicht so. Ja, also damals, man kann es ja sagen, bei der Panalpina, da war das wirklich so, die haben gesagt, hey, mach, aber schau, dass es funktioniert. Und da hast du genauso wie als Selbstständiger quasi deinen Bereich verantwortet und du musstest den dann einfach auch so durchziehen oder dein Projekt so durchziehen, dass es funktioniert. Und das ist eigentlich was im Sozialunternehmertum die ganze Zeit so ist. Wenn Unternehmen so aufgestellt sind, dass sie den Mitarbeitern quasi so viel freie Hand lassen, dass das eigentlich alles Selbstständige wären, dann kannst du eine Unternehmung wahnsinnig schnell und in großen Schritten weiterentwickeln.
Ja, das stimmt. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen Sozialunternehmern und eher gewerblich orientierten Unternehmern.
Ich glaube, dass die Herausforderung im sozialen Bereich noch wesentlich größer ist, weil du halt Schwierigkeiten hast, die Finanzierung zu stemmen. Aber ansonsten von der Aufgabenstellung her ist es ja genau dasselbe.
Wenn ich nochmal auf das zurückkomme, was dich motiviert jetzt auch genau bei der Arbeit, ne? Ist es mehr der Sinn dessen, was du da tust, also dass das Ganze sinnvoll ist, sinnstiftend ist, oder ist es mehr das Ergebnis, also was du dann, sag ich mal, an zufriedenen Menschen siehst, an geleisteten Einsätzen und an dem, was du geschafft hast jetzt im Aufbau dieses Vereins, oder ist es mehr die Arbeit selbst? Das heißt, dein tägliches Tun. Was von diesen drei Dingen motiviert dich denn mehr?
Es ist tatsächlich der ganze Blumenstrauß. Ja? Also wir kriegen ja wahnsinniges Feedback von unseren Patienten, von den Angehörigen. Und da kriegst du Zitate, die dich einfach sprachlos
Rückmeldung,
machen.
Ne?
Ja? Von Menschen, die einen wesentlich schwereren Rucksack tragen als wie du und die dir dann aber wahnsinnig viel Kraft geben und eine Dankbarkeit zeigen, sondern das Gleiche. Ja? Das ist das eine. Das andere ist natürlich dieser enorme Hebel. Und das Tolle ist ja, wir haben es ja schon gezeigt in München. Ja? Also mit 2,5 Pflegefachkräften und sehr, sehr vielen engagierten ehrenamtlichen Helfern leisten wir so viel wie 13 Vollzeitkräfte. Und das zeigt ja, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, um den Pflegenotstand zu reduzieren. Also natürlich nur, wenn man eine sehr stringente Arbeitsteilung vornimmt. Ja, das ist ja ein bisschen auch das Problem bei uns in Deutschland, dass wir zwischen Caretaking und Nursing nicht unterscheiden, so wie das die angelsächsischen Kollegen machen. Also das heißt, wir nehmen ja den Fachkräften lediglich den Teil der Arbeit ab, den jeder machen kann, wenn er denn ein bisschen darauf geschult worden ist. Und das ist das, was wir umsetzen. Und der Erfolg motiviert natürlich nochmal ganz wesentlich, da weiter zu kämpfen für diese Sache.
Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, du hast vorhin dieses Thema Risikobereitschaft auch angesprochen. Und wir sind jetzt alle betroffen von diesem großen schwarzen Schwan, den keiner hat kommen sehen, Corona. Und ihr habt damit sicher auch sehr viel zu kämpfen. Ich habe mir vorhin noch überlegt, das ist sicher tough, weil ihr auch mit alten Menschen arbeitet, die Logistik dann zu organisieren, beziehungsweise gibt's da überhaupt noch was zu organisieren jetzt? Man darf sich ja nicht begegnen mehr. Und wie geht ihr damit um? Was sind eure konkreten, A, wo sind eure konkreten Herausforderungen und B, wie schaffst du es, die jetzt alle, die Helfer und die Angestellten, die Ehrenamtler alle auszurichten, dass sie damit umgehen können?
Das ist ein sehr guter Punkt. Also es gibt wahnsinnig viel zu tun, um das mal vorwegzunehmen. Mhm. Ja. Was sehen wir? Wir sehen, dass sehr viele Menschen aus den Krankenhäusern entlassen wurden, die normalerweise im Krankenhaus verbleiben. Mhm. Wir sehen, dass Tages- und Nachtpflegen geschlossen sind und dementsprechend pflegende Angehörige noch weniger Unterstützungsmöglichkeiten bekommen. Mhm. Es wurden Betreuungsgruppen geschlossen. Wahnsinnig viele sogenannte 24-Stunden-Pflegekräfte sind in ihre Heimatländer gegangen. Das heißt, die Last, die ja ohnehin schon ganz, ganz stark auf den Schultern der pflegenden Angehörigen lastet, die hat sich nochmal brutalst verstärkt. Mhm. Ja? Und dementsprechend sind wir natürlich gefordert, hier Abhilfe zu schaffen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine sehr große Verunsicherung. Ja? Es gibt viele Patienten, die sagen, wir wollen jetzt erstmal nicht versorgt werden. Es gibt Helfer, die sagen, ich traue mich nicht. Das heißt, der Koordinationsaufwand bei uns ist extrem gestiegen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, viele Menschen, die sagen, hey, ich brauche jetzt einfach eine Versorgung. Ich komme ja allein nicht zurecht. Mhm. Also brauche ich definitiv Unterstützung. Ja. Das heißt, es wird von allen Ecken und Enden unterschiedlich gezogen und geschoben. Und das kommt uns insofern, was heißt zugute? Also wir sind halt sehr gut aufgestellt diesbezüglich, weil wir unsere Koordination eben digitalisiert haben. Ja. Und versorgen weiterhin unsere Menschen. Und ganz, ganz wichtig bei der Geschichte ist natürlich das, dass unsere Helfer geschult sind. Und wir haben sehr schnell nochmal eine spezielle Corona-Schulung auch dann digital aufgenommen, haben die auch live übertragen und auf unsere Webseite gestellt, sodass auch andere Menschen, die ja jetzt eine sehr große Hilfsbereitschaft zeigen, dass die eben auch wissen, hey, was muss ich eigentlich beachten, um mich und andere nicht zu gefährden und auch nachhaltig Freude eben an meinem Engagement zu haben. Das heißt, Schulung ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und wir haben jetzt ein Corona-Projekt ins Leben gerufen, was wir Gott sei Dank mit Hilfe einer uns sehr wohlgesonnenen Stiftung umsetzen konnten. Da geht es zum einen mal darum, dass wir die gesamte Schulung zum Alltagsbegleiter digitalisieren. Da sind wir gerade drüber und haben heute den letzten Dreh gehabt. Das heißt, jetzt geht es darum, dass wir dieses Wissen an möglichst viele Menschen, die da draußen sind und andere unterstützen möchten, dass wir denen dieses Wissen zuteil kommen lassen. Und das andere ist, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die sich engagieren möchten. Und da helfen wir jetzt anderen Organisationen, aber auch Kommunen, das zu koordinieren. Mhm. Das heißt, wir haben einen neuen Mandanten aufgesetzt unter www.deinnachbar.de/Corona-Hilfe. Haben da sowohl Helfer, die sich engagieren möchten, Zugriff, können sich dort registrieren, ihr Helferprofil anlegen. Da können aber auch Kommunen, andere soziale Organisationen und auch stationäre und ambulante Einrichtungen, die momentan händeringend nach Unterstützung von Laienhelfern suchen, die können sich da alle registrieren. Wir haben ein zentrales Koordinationskomitee eingerichtet, das die anderen Organisationen quasi unterstützt. Wie gehe ich mit der Software um? Oder die auch für andere die komplette Koordination übernimmt. Weil da haben wir eine Vorreiterrolle, weil wir eben auf Auftragsebene koordinieren.
Ah, okay. Ja, das ist sehr interessant, wie ihr jetzt auch sozusagen euch direkt dem Corona-Thema angepasst habt und wie ihr auch umgestellt habt und jetzt wirklich flexibel reagiert habt. Und das bringt mich zu der Frage, was können gewerbliche Unternehmer von deinen Aktivitäten und euren Aktivitäten bei meinnachbar.de lernen?
Also gewerbliche und kommunale Organisationen können, glaube ich, Geschwindigkeit lernen. Geschwindigkeit, Risikobereitschaft und Umsetzungsstärke. Ja. Das sind sicherlich Attribute, die uns auszeichnen und die man in einer solchen Krise halt auch sehr schnell umsetzen muss, glaube ich. Aber was definitiv auch Logistikkonzerne und alle anderen Unternehmen lernen können, ist, dass sie 6% aller Arbeitnehmer gleichzeitig pflegende Angehörige sind und dass sie diese Menschen letztendlich durch Kooperationen mit Organisationen wie unserer ganz extrem entlasten können und sich dafür auch Kosten einsparen. Es gibt nämlich Studien, die besagen, dass jeder pflegende Mitarbeiter 14.000 Euro an Kosten jedes Jahr einer Unternehmung verursacht durch Präsentismus und Absentismus. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was man in dieser Krise lernen kann, dass man eben mit sozialen Unternehmen kooperieren kann und eine Win-Win-Situation erreichen.
Die Zahlen sind sicherlich vielen Unternehmen nicht bekannt. Zumindest habe ich es noch nie gehört und gelesen in irgendwelchen Wirtschaftsgazetten. Und insofern ist das tatsächlich ein wahnsinnig spannender Punkt. Wir kommen so langsam zum Ende zu, Vicky, ne?
Ja, und ich fand es ganz gut, dass du gerade schon ein paar konkrete Vorschläge gemacht hast, was Unternehmen lernen können. Und zwar kennst du sicher die von Steve Jobs vor Absolventen der Stanford University gehaltene Rede, die sehr berühmt wurde, in der er 3 sehr konkrete Tipps mitgegeben hat, was er im Leben gelernt hat. Und wenn du dich in diese Steve Jobs-Rolle reinversetzt und jetzt vor diesen hochbegabten Absolventen und Absolventinnen sprichst, was würdest du denen mitgeben auf dem Weg aus deiner Erfahrung?
Ich glaube, das Wichtigste, wenn man so einen Schritt wagt, ist tatsächlich das, dass man sich über die Finanzierung wahnsinnig viele Gedanken macht, weil die Finanzierung muss einfach gesichert sein. Und wenn man den Businessplan erstellt hat, muss man mindestens von 20% zusätzlichen Finanzierungsbedarf ausgehen, um ans Ziel zu kommen. Also diesen Puffer muss man einbauen. Der zweite Punkt ist, glaube ich, wirklich der, nicht kleckern, sondern klotzen. Das heißt, wenn, dann wirklich mit Vollgas reingehen und auch echt seinen eigenen professionellen Anspruch zu verwirklichen und weniger Kompromisse zu machen, weil wenn man dieses Zeitfenster nicht einhält, weil man jeden Cent umdreht, schafft man es auch nicht, die Umsätze zu generieren. Also das holt einen einfach ein. Also dementsprechend wirklich voll dahinter stehen und mit voller Kraft an dem Erfolg und der Umsetzung des Projekts arbeiten.
Vielen, vielen Dank. Das ist ein tolles Schlusswort, wie ich finde. Und wir haben einiges mitgenommen. Ich habe einiges mitgenommen. Das Finanzierungsthema ist sicherlich für viele Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer ein besonderes und insofern sehr, sehr gut, dass wir auch hier nochmal einen Push kriegen, uns damit mehr zu beschäftigen in der Zukunft. Thomas, wir sind am Ende. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ja, Thomas, sehr, sehr herzlichen Dank auch von mir. Es war super spannend. Mensch, ich bin wirklich beeindruckt. Ich finde das total bewundernswert, wie du dich da engagierst. Und wir sind am Ende unseres Podcasts. Schön, dass ihr alle dabei wart und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Schaltet das nächste Mal wieder ein und wenn ihr Lust auf Kommentare habt, dann postet sie. Wir freuen uns auf euch und viele Grüße, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Thomas. Tschüss, Vicky.
Servus auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Gespräch.
Tschüss.